Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Old Faces in New Places. Wir schauen uns heute mal ein paar Spieler an, die bereits einige NFL-Jahre auf dem Buckel haben, aber in den letzten Monaten via Trade oder Free Agency neue Teams gefunden haben und dort untergekommen sind. Wir haben uns da ein paar Beispiele rausgepickt, die wir, was die Konstellation zwischen Spieler und neuem Team betrifft, da am vielversprechendsten und spannendsten finden. Wir, das sind heute Michael. Hallo Michael.
Hallo Detti, was ist denn heute für ein Tag, frage ich mich, wenn Kutsche nicht moderiert. Ist heute der Tag der...
Ich kann es nicht sagen. Das ist
der Tag der Gartentomate oder der Tag der Zuckerwatte.
Tag der Zuckerwatte, machen wir es einfach. Heute ist der Tag der Zuckerwatte. Welche Beziehung hast du zur Zuckerwatte, Michi?
Gar keine, ich mag überhaupt keine Zuckerwatte.
Mir fällt gerade auf, ich habe dir, glaube ich, noch gar nicht zum Double-Gewinn gratuliert. Das sei hiermit getan.
Das war Zuckerwatte für mein Herz.
Ja, apropos, erzähl noch kurz von Dublin. Du warst ja beim Europa-League-Finale. Spiel können wir ausblenden. Das ist jetzt keine hämische Frage, sondern ich glaube, das Stadion ist spektakulär, oder?
Das Stadion ist super und vor allem meine Reise war super. Ich habe ja erst eine Woche vorher noch Karten bekommen, bin dann Lufthansa-Bus von Nürnberg nach München, dann München-Birmingham, dann Birmingham-Dublin und direkt nach dem Spiel musste ich wieder an den Flughafen, weil um 6 Uhr morgens ging der Rückflug. Birmingham-Kopenhagen diesmal.
Oh.
Ja, dann habe ich übrigens einen sehr netten Dan getroffen. Daddy, habe ich auch von deiner Esbjerg-Liebe ihm erzählt, weil er sich auch sehr gut im Fußball auskannte. Dann Kopenhagen, München und dann ging es wieder mit dem Zug nach Nürnberg. Also es war eine sehr schöne Reise. Ich war nach Spielabpfiff noch 22 Stunden unterwegs.
Ja, klingt doch nach einem entspannten Roadtrip. Apropos zweite Liga, da ist nämlich Esbjerg zurück in der zweiten dänischen Liga. Da sind wir nämlich aufgestiegen. Souveränst, möchte ich hinzufügen. Und wenn wir von der zweiten Liga sprechen, sind wir bei Greuther Fürth und damit sind wir beim Thomas. Tommy, servus.
Detti, du mit deinen Kölnern hast jetzt ein Jahr lang Zeit, dir zu merken, dass es die Spielvereinigung ist. Viel Spaß in der zweiten Liga auch dir. Und zu dem Stadion in Dublin kann ich auch sagen, dass ich da schon mal bei einem Rugby-Spiel war. Also es ist wirklich eine sehr coole Location. Sehr, sehr cool.
Bist du eigentlich schon im EM-Fieber? So viele Vierter sind jetzt gar nicht nominiert, glaube ich, oder?
Ja.
Kölner auch nicht übrigens, aber...
David Raum.
Mit David Raum haben wir ja ein altes Eisen im Feuer. Ich bin tatsächlich schon sehr im Fieber. Ja, also die Nationalmannschaft macht wieder Bock und ja, einfach die Spiele schauen. Egal ob im Büro hier beim Kicker oder mit Freunden. Es ist einfach so ein Turnier, ist was ganz, ganz Besonderes, auch wenn es alle 2 Jahre ist. Aber ja, es bereichert den Sommer sehr.
Ja. Alle 2 Jahre, aber halt nicht zu Hause. Das ist der große Unterschied. Ich bin auch sehr begeistert. Ist Konsti, unser Dritter im Bunde heute, auch schon im EM-Fieber? Du bist Klubberer, oder? Bin ich da richtig?
Ich bin Clubfan, deswegen, genau. Tommy, du weißt. Nee, ich bin auch sehr excited und finde das sehr, sehr cool, dass die deutsche Nationalmannschaft endlich mal wieder Spaß macht. Hab das erste Spiel schon standesgemäß in der Brauerei geschaut und so kann es, denke ich, weitergehen. Das war ein guter Einklang. Ja. Für eine coole EM.
Hast du dein Miroslav Klose-Trikot schon besorgt?
Himmel, Hilfe.
Oder rausgekramt, vielmehr.
Ich bin von seinen Trainerfähigkeiten noch nicht so wahnsinnig überzeugt. Aber er wäre der beste Clubstürmer, auch jetzt noch.
Ja, das kann gut sein. Mein Hund aus der Slowakei hat sich übrigens sehr gefreut. Gestern, wir nehmen am Dienstag auf, das schon mal vorab zur Information. die Tage sind vollgepackt, wenn die Euro im eigenen Land stattfindet. Der Bratislava Hund hat sich gefreut, ich mich auch. Und somit kommen wir zum Inhalt der heutigen Sendung. Wir haben gesagt, wir sprechen über Old Faces in New Places, aber vorab haben wir eine kleine Neuigkeit aus der LFL fürs Protokoll. Trevor Lawrence, der Quarterback der Jacksonville Jaguars, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, vor zwei Wochen hatten wir diese Quarterback-Landscape schon mal ein bisschen unters Licht genommen und unter die Lupe und haben gesagt, okay, ein paar fehlen jetzt noch, die da kommen, und Lawrence ist jetzt der Erste. Er hat überraschenderweise einen Jahresdurchschnittsgehalt von 55 Millionen, hat damit genauso viel auf dem Papier wie Joe Burrow. Insgesamt sind es 275 Millionen über 5 Jahre. Zu beachten ist noch, dass er ja noch jetzt dann in die 4. Saison seines Rookie-Vertrags geht und dann die 5. Saison der 5-Jahres-Option kommt. Dann noch der neue Vertrag obendrauf, also unter Vertrag steht er dann, Michael, wenn ich richtig rechne, bis in die Saison 2030 hinein. Für dich gerechtfertigt, überhaupt diskutabel, dass die Jaguars das tun, oder hattest du da vorher Fragezeichen?
Ja, also dass sie ihn verlängern, ist, glaube ich, ein Selbstläufer gewesen. Als ich die Summe gesehen habe, war ich schon ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Hast gerade gesagt, es ist so viel wie Joe Burrow verdient. Es ist mehr als ein Justin Herbert verdient, mehr als ein Lamar Jackson verdient, die ja auch noch nicht so lange ihre Deals bekommen haben. Andererseits hast du auch gesagt, der Vertrag läuft halt sehr lang, der Salary Cap wird steigen. Dementsprechend ist es so ein bisschen, wird es schon wieder inflated, diese Zahl. Und du musst ja auch sagen, Jared Goff hat vor kurzem für 53 Millionen unterschrieben. Und wenn wir mal ehrlich sind, kann man jetzt bis 2029, 2030, glaube ich, mehr von Trevor Lawrence erwarten als von Jared Goff. Das ist dann halt ein bisschen der Markt. Und ja, in der Gesamtbewertung, finde ich, muss man ja auch ein bisschen differenziert sein bei Trevor Lawrence. Einerseits glaube ich schon, dass er in seiner Gesamtbetrachtung noch von diesem wahnsinnigen College-Pedigree lebt. Er hatte ja den Ruf, dieses größte College-Talent mindestens mal seit Andrew Luck gewesen zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass er ohne dieses Pedigree diese Summe jetzt bekommen hätte, ehrlich gesagt. Andererseits so dieses Bashing, was jetzt teilweise auf Social Media passiert, wie viel Turnover produziert, mehr als Daniel Jones und Mac Jones und so. Ich finde, da wird man ihm jetzt auch nicht ganz gerecht, weil dieses erste Jahr unter Urban Meyer, das kann man eigentlich nicht in die Bewertung mit einfließen lassen. Da kann man ihm wenige Vorwürfe machen. Das ist so ziemlich die schlechteste Situation, in die man als Rookie-Quarterback reingeschmissen werden kann. Also wahrscheinlich liegt die Wahrheit da irgendwo dazwischen.
Sehe ich ehrlich gesagt ganz ähnlich. Also wenn man mal so ein bisschen auf die Zahlen schaut, er hatte in seinem ersten Jahr mit 12 Touchdowns zu 17 Interceptions einfach ein Katastrophenjahr, aber bedingt von der schlechten Situation, wie du gesagt hast. Danach wurde es schon deutlich besser. 25 Touchdowns zu 8 Interceptions im zweiten und jetzt 21 zu 14 im dritten Jahr sind okay, würde ich behaupten. Das ist noch weit weg von dem, was man sich vielleicht am Anfang von ihm erhofft hat. Aber was man auch sagen muss, er entwickelt sich immer noch stetig weiter. Was ich zum Beispiel noch rausgesucht habe, er ist vor allem bei tiefen Würfen, ist er wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und genau darauf bauen die Jaguars bei dem Vertrag im Endeffekt auch, dass er sich über die nächsten zumindest mal 2, 3, möglicherweise 4 Jahre einfach stetig weiterentwickelt und dann quasi in den Vertrag hineinwächst, der, wie du ja auch schon gesagt hast, mit der Cap, wenn die weiter steigt, dann vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, in Anführungszeichen, aussieht.
Also keiner präsentiert diese Touchdown-Turnover-Zahlen so schön wie Konsti, möchte ich nochmal festhalten. Also mir sind diese Vertragssumme ist mir auch direkt entgegengesprochen. Ich dachte mir so, auch okay, das ist sehr, sehr krass für das, was man jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, aber es macht schon Sinn und es zeigt einfach auch die gute Verhandlungsposition von Quarterbacks. Und ich meine, was hätte Jacksonville machen sollen? Für mich ist das wirklich die alternativlose Geschichte, da jetzt diesen Vertrag auszupacken und einfach zu hoffen, dass er sich jetzt auch mit diesem Gehalt da noch wohler fühlt, was ich mir gut vorstellen kann. Und das ist da einfach in Jacksonville.
Würdest du dich damit wohlfühlen?
Ich wüsste, was damit anzufangen, ja. Ich
muss halt Abstriche machen zu deinem jetzigen Kickergehalt, aber
ja, gut, aber dafür könnte ich von Nürnberg nach Jacksonville ziehen.
Ja, hallo, Moment mal. Da mache ich jetzt einen Break rein, weil jetzt wird kein Nürnberg-Bashing betrieben. Vielleicht bei Trevor Lawrence noch zu sagen, er hatte letztes Jahr halt schon 21 Giveaways, also nicht nur Interceptions, sondern halt auch diverse Fumbles, gerade was die Fumble-Kategorie betrifft, da steht da Daniel Jones wenig nach. Aber auf der anderen Seite ist er halt jetzt endlich nach Jahrzehnten gefühlt mal wieder ein Quarterback, der das Gesicht dieser Jaguars-Franchise ist, oder, Michael?
Ja, ja, aber bei den Fumbles ist es ja auch ein bisschen so, die liegen ja vielleicht teilweise auch an ihm, aber die O-Line war halt auch in die letzten Jahre nie besonders gut, die er hatte. Und das ist halt so ein bisschen die Sorge, die ich auch habe. Das ist jetzt erstmal ein sehr teurer Vertrag aus Cap-Sicht. Und da ist dann, da frage ich mich halt, wie können die Jaguars jetzt um ihn herum noch aufbauen, großartig? Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so ein Team, was sich gerade so im oberen Mittelmaß einpendelt. Aber trotz dieses guten Quarterbacks sehe ich nicht, dass die in den nächsten ein, zwei Jahren so richtig die Chance auf einen Super Bowl Run haben. Also da müssten sie, glaube ich, noch investieren. Und ja, das muss man dann sehen, wie das jetzt mit diesem Trevor Lawrence-Vertrag in naher Zukunft erstmal möglich ist.
Was ich ganz spannend fand, ist, dass die Jaguars jetzt in dieser Offseason generell einfach Nägel mit Köpfen gemacht haben. Haben ja auch Josh Allen, quasi ihren Defense-Anker, haben sie ja auch noch zu einem Riesenvertrag gesigned. Ich glaube, das ist einfach so, dass die Jacksonville Jaguars jetzt mal einfach sich gesagt haben, okay, wir haben hier zwei Jungs, die auch, also meiner Meinung nach ist auch der Josh Allen-Vertrag deutliches Stückchen zu hoch. Aber jetzt haben sie endlich mal Spieler, die du auch vermarkten kannst, mit denen du auch mal sagen kannst, hey, schaut her, das sind unsere Ausstellungsstücke und damit dann wieder neue Leute anlocken kannst, vielleicht auch zu einem Preis, der nicht ganz so hoch ist, weil in den letzten Jahren war es ja dann schon meistens so, um Free Agents nach Jacksonville zu holen, mussten die Jaguars schon meistens deutlich überbezahlen, um die Leute halt ranlocken zu können. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass darauf so ein bisschen gehofft wird. Plus, was ja eben, was wir vorhin schon hatten, der Vertrag braucht noch zwei Jahre, bis er überhaupt erstmal in Kraft tritt. Das macht das Ganze dann schon auch nochmal ein bisschen leichter.
Und ich glaube, wenn man den Vertrag jetzt zum Beispiel mit dem Vertrag von Joe Burrow vergleicht, dann sind es, was das jährliche Durchschnittsgehalt betrifft, sind sie schon auf Augenhöhe. Aber Burrow kostet schon in den ersten Jahren jetzt, in den nächsten folgenden Jahren schon nochmal deutlich mehr als Trevor Lawrence. Bei dem ist es so, dass gegen Ende hin, also hier 2029, 2030, steigt halt dieses Jahresgehalt nochmal exorbitant. Und was bis dahin ist, also sowohl was den Salary Cap betrifft, als auch die Personalie Trevor Lawrence, auf welchem Stand er sich dann befindet, das wird halt abzuwarten sein. Entscheidend ist natürlich immer, wie viel ist garantiert, und bei Lawrence sind es halt jetzt 200 plus Millionen, und das ist für den Spieler entscheidend, und das ist dann auch das, was man in diese Betrachtung da mit einbeziehen muss, glaube ich. Gut. Die Jaguars sind froh, weil die Jaguars hatten vor, wie gesagt, Jahrzehnten Mark Brunell, das war der Franchise-Quarterback sozusagen in der Anfangszeit des Teams oder der ganzen Organisation, der All-Time-Passing-Leader. Dann kam David Garrard, das war immer so ein, ich sag mal, gehobenes Mittelmaß-Quarterback. Der hat aber auch im Endeffekt 9 Jahre dort gespielt. Und danach wurde es halt überschaubar. Byron Leftwich, Blaine Gabbert und, Gruß an Kutsche, Blake Bortles. Also allein, wenn man diese Historie betrachtet, aus Sicht eines Jaguars-Fans, glaube ich, war das vollkommen alternativlos, Trevor Lawrence.
Und jetzt fangen wir mit den New York Jets an.
Zu verhaften. Nein, jetzt kommen wir zum Hauptthema der Sendung. Wie gesagt, Old Faces in New Places. Was haben wir vor? Wir wollen euch ein paar Spieler eben vorstellen, wo wir sagen, das sieht sehr gut aus, das könnte super aussehen, auch statistisch, das könnte der jeweiligen neuen Franchise, das könnte so ein Puzzlestück sein, der neue Spieler, der da kommt, für den Spieler selbst, könnte es nochmal für die Karriere sehr wichtig und entscheidend sein, da nochmal die Seiten zu wechseln, bei einem neuen Team unterzukommen und der Karriere vielleicht die Krönung aufzusetzen, womit wir beim ersten Kandidat von Michael wären, denn der Typ ist schon sehr lange dabei, hat viele Rekorde gebrochen und macht jetzt nach vielen Jahren NFL nochmal einen Neuanfang, und zwar einen sehr vielversprechenden, Michael.
Ja, wenn du sagst, sehr lange dabei, dann kann ich natürlich nicht umhinkommen, mich wieder als Verfechter der magischen Running-Back-Grenze aufzuspielen. 26 und tschüss. Aber jetzt schaue ich auch ganz bewusst rüber zu Tommy. Wir werden ja noch beide in diesem Sommer 30 Jahre alt, sogar am gleichen Tag, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt hier. Da sucht man dann händeringend nach Hoffnung. Tommy, ich weiß, dir geht's auch so, nach Vorbildern, die auch mit 30 noch einigermaßen performen im Leben. Und deswegen bin ich bei Derrick Henry gelandet. Der ist genau 30, der ist auch unser Geburtsjahr. Jahrelang bei den Tennessee Titans, jetzt bei den Baltimore Ravens. Und ich glaube, das ist ein Fit, den wollt irgendwie jeder sehen, als es hieß, Derrick Henry wird Free Agent. Es gab noch so Gerüchte um die Dolphins, aber ich glaube, jeder wollte ihn irgendwie bei den Ravens sehen. Und ich glaube tatsächlich, bei vielen anderen Teams hätte ich auch gesagt, boah, nee, Derrick Henry, das wird jetzt langsam nichts mehr. Der ist jetzt auch nicht mehr in seiner Prime, der ist langsam vielleicht washed. Aber bei den Ravens sehe ich wirklich die große Möglichkeit, dass er nochmal einen Anlauf auf den Ring unternimmt erstmal und dass er auch nochmal sportlich so einen zweiten Frühling erleben könnte. Weil du kannst jetzt wirklich argumentieren, dass die Ravens einerseits den explosivsten und dynamischsten Runner haben. Das ist Lamar Jackson, auch als Quarterback. Und andererseits haben sie vielleicht auch den ja kräftigsten, den zerstörerischsten, wenn man das so sagen kann, mit Derrick Henry noch dahinter. Also die Möglichkeiten, die sich da jetzt im Run-Game ergeben für die Ravens, auch was Read-Options angeht, das muss ja für Defensive Coordinators der fleischgewordene Albtraum sein irgendwo, wenn du jetzt in jedem Spielzug dafür gewappnet sein musst, dass Lamar Jackson mit Speed kommt oder dass Derrick Henry mit Power kommt oder dass dann sogar ein Play-Action-Spielzug kommt. Da war ja Lamar Jackson letzte Saison auch statistisch gesehen schon mit der beste Quarterback der NFL. Also ich finde, diese Verpflichtung wird auch wahrscheinlich dem Passing-Game enorm helfen, wenn er fit bleibt, weil ja dieser dauerhaft wirklich gefährliche Runner, der hat den Ravens irgendwie in den letzten Jahren gefehlt oder J.K. Dobbins war dann immer direkt verletzt. Und ja, ganz objektiv fände ich, wäre es noch interessant gewesen, wenn Greg Roman noch der Offensive Coordinator der Ravens gewesen wäre. Der war ja dafür bekannt, ja viele verschiedene Varianten von so einem Run-Game choreografieren zu können. Aber jetzt mit Todd Monken haben sie, glaube ich, den insgesamt besseren OC gefunden, was sich ja letztes Jahr auch gezeigt hat. Ja, und dann könnte auch mit so einem Zay Flowers, Mark Andrews gibt's natürlich auch noch, wenn Zay Flowers den nächsten Schritt macht, dann glaube ich, kann das eine verdammt gefährliche Offense werden.
Was für mich bei der Verpflichtung ganz wichtig war, ist, dass Derrick Henry nicht mehr alleine die komplette Backfield-Load tragen muss. Und das ist bei einem Quarterback wie Lamar Jackson natürlich was. Da muss man sich jetzt nicht die Sorgen machen. Er ist 30, wie du gesagt hast. Da wird langsam einfach, vor allem bei Running Backs, läuft da die Uhr.
Oh, nicht nur bei Running Backs.
Auch bei Kicker-Reportern.
Ja.
Bin ich noch ein bisschen von weg, sorry.
Ich bin weit drüber, Konsti. Ich gebe nichts drauf.
Ich glaube, das
32 ist
der Team. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass er nicht mehr an die 300 Carries pro Saison irgendwie tragen muss. Hast es ja 2021 gesehen, da war er dann ja mal länger verletzt raus. Jetzt die letzten 2 Jahre hat er eigentlich wieder alles gespielt. Trotzdem sage ich, solange er nicht mehr die komplette Backfield-Load tragen muss, wird er trotzdem noch ein effektiver Teil dieser Offense sein können. Und das ist, sage ich mal, eine klare Verstärkung zu J.K. Dobbins. Ist gut, der hat das komplette letzte Jahr sowieso verpasst, bis auf das erste Spiel, wo er, glaube ich, 22 Yards noch hatte und dann direkt raus war mit einem Achillessehnenriss. Da ist es schon hilfreich, nochmal einen zu haben, der vielleicht die Ravens dann endgültig über diese Schwelle heben kann, wo es dann endlich mal klappt. Aber gut, da stehen ja auch noch die Chiefs im Weg.
Ja, also was man faktisch über die Ravens Rushing Offense sagen muss, ist, sie waren 2023, hatten League Leader in Rushing Attempts und Rushing Yards, also da hatten sie die meisten in der ganzen NFL. Und waren auf Platz 4, was die Rushing Touchdowns betrifft, obwohl sie eben so ein verletzungsanfälliges Backfield hatten, mit Gus Edwards und J.K. Dobbins. Beide sind ja jetzt mit Greg Roman zu den LA Chargers gewandert. Geblieben ist Keaton Mitchell, absolut vielversprechender Rookie gewesen, aber hat sich dann eben blöderweise auch schwerer verletzt. Und jetzt werden wir sehen, kann Keaton Mitchell, wenn er dann wieder fit sein wird, zusammen mit Henry so ein Running Back Tandem bilden, was dann, wenn du Lamar Jackson on top noch nimmst, also die Defensivkoordinatoren komplett um den Schlaf bringt, Thomas, oder ist da die Erwartungshaltung auch zu groß mittlerweile schon?
Also die Erwartungshaltung ist groß, aber aus meiner Sicht auch berechtigt, und wir hatten ja auch in den ganzen Free Agency Folgen vor einigen Wochen und Monaten hier bei Icing the Kicker habe ich schon davon geschwärmt, dass ich mir genau das wünsche, und jetzt ist es eingetreten. Und also Henry da und dann noch diese junge explosive Waffe zu haben, also dieses Tandem, ich sehe es, und ich glaube, das wird auch einfach richtig, richtig gut aufgehen. Und ja, mit Lamar Jackson und die Erwartungshaltung ist aus meiner Sicht klar berechtigt. Und natürlich auch Daddy, ich habe es mir gemerkt, Zay Flowers, Season, ne? Dein Dynasty-Team.
Ja, dem wird das vielleicht ja auch helfen.
Ganz sicher. Also
Henry hat er jetzt für 16 Millionen über 2 Jahre unterschrieben. Es gab noch einen Running Back, der einen besseren Vertrag bekommen hat, der auch schon einige Jahre in der NFL ist. Zu dem kommen wir gleich. Vielleicht zum Abschluss noch, die O-Line der Ravens im Vergleich zur O-Line der Titans ist natürlich auch kaum vergleichbar und ein massives Upgrade für den Spieler. Also Tyler Linderbaum, um ihn mal so auszusprechen, der Center, ist einer der besten jungen O-Liner in der Liga. Dazu die Guards Ben Cleveland, Andrew Voorhees, bestimmt verwandt mit Jason Voorhees, falls den noch jemand kennt von euch Jungspunden. Freitag der 13. Fans. Also da ist die Interior O-Line bei den Ravens ist wahrscheinlich auch eine Sache, die Derrick Henry so in seiner Karriere auch länger zumindest nicht mehr gesehen hat. Wir sind zuversichtlich.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Sind wir zuversichtlich beim nächsten Kandidaten, auch ein altgedienter Running Back, der jetzt von den New York Giants zum Erzrivalen gewechselt ist, Thomas? Oder hast du da deine Zweifel?
Es ist eigentlich eine sehr ähnliche Gemengelage, weil die Erwartungshaltung ist auch da aus meiner Sicht sehr, sehr groß, aber auch berechtigt. Und ich glaube auch, dass es Saquon Barkley, dieser Wechsel zu den Eagles, nochmal so einen richtigen Karriereboost geben kann. Wir wissen natürlich noch alle, an Nummer 2 gedraftet, Running Back, Riesentalent, und er hat es ja auch direkt bewiesen, aber bei Barkley hat man immer auch so diese Verletzungsanfälligkeit im Kopf. Und an sich fand ich jetzt aber bei der Recherche, dass es die letzten Jahre jetzt nicht mehr so krass war. Er hat in den letzten Jahren 13, 16 und 14 Spiele gemacht. Klar, ist jetzt nicht die komplette Saison, aber er ist halt auch Running Back, der sich halt ein Running Back-Typ, der sich immer in alles so richtig reinwirft und ja, damit einfach auch prädestiniert ist, mal so ein paar Spiele zu verpassen wegen irgendwas. Und jetzt finde ich es einfach so krass, ihn, also diese Vorstellung, ihn mit diesen Eagles-Receivern zu sehen und eben auch mit Jalen Hurts. Also so ein Waffenarsenal, AJ Brown, Devonta Smith auf Außen, Jalen Hurts, der selber laufen kann, und dann eben noch Saquon Barkley. Also ich stelle mir das einfach sehr, sehr, sehr gut vor. Und ja, natürlich die Eagles, ne, man hat es mitbekommen, die Kelsey, der Kelsey-Abschied, die O-Line, ist vermutlich ein bisschen wackeliger, aber dann wirfst du halt einfach einen kurzen Dump off, wenn der Druck zu schnell kommt zu Saquon, und dann bindest du ihn auch ins Passspiel ein und er marschiert durch. Also ich, in meinem Kopf sieht diese Eagles-Offense einfach sehr, sehr gut aus, und ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, ob irgendwie ihr das Gefühl habt, der Typ ist jetzt durch, ich sehe es nicht. Gerne eure Meinungen.
Ich sehe es schon so. Also er ist jetzt auch, wenn wir vorhin bei Derrick Henry über das Alter gesprochen haben, müssen wir das, glaube ich, auch bei Barkley, erst 27. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Gut, er wird noch 28. Aber, oder? Er wird, glaube ich, ja, in der Saison wird er noch 28, aber das ist noch 2 Jahre jünger als Henry. Natürlich ist diese Verletzungsanfälligkeit schon noch ein Thema. Ich glaube aber trotzdem, dass auch die jetzige Eagles O-Line, auch ohne Kelsey, ist schon nochmal ein Stückchen besser als das, was bei den Giants da in den letzten Jahren vor allem einfach vor ihm dann stand. Da bekommt er ein bisschen mehr Raum. Jalen Hurts ist auch nochmal ein deutliches Upgrade über Daniel Jones. Das heißt, da eröffnen sich für ihn einfach ganz neue Wege und Möglichkeiten, sowohl im Running Game als auch im Passing Game. Defenses müssen sich anders einstellen, müssen vielleicht auch mal eher die Passempfänger wegnehmen, wodurch sich dann für Barkley wieder Räume bilden. Also da bin ich ganz bei dir. Das sieht gefährlich aus. Das wird auf jeden Fall eine spannende Saison werden für die Eagles. Die müssen ja auch noch einiges dazu beweisen nach dem Kollaps der letzten Saison. Ob es jetzt der Mega-Upgrade zu Swift ist, weiß ich gar nicht, weil ich von dem schon auch sehr überzeugt war. Der ist ja jetzt in Chicago. Aber definitiv wird das für ihn zumindest, glaube ich, da werden wir noch mal eine kleine erneute Breakout-Season von ihm sehen.
Ja, ich finde, wenn wir halt vorhin über Derrick Henry und Lamar Jackson geredet haben, wo der eine der dynamische und der andere der Sledgehammer ist, dann ist es bei den Eagles vielleicht nicht ganz so krass, aber ich finde zumindest ähnlich, nur halt umgekehrt. Also Barkley ist ja so der Electric Playmaker, wenn man so sagen kann. Und in seinem Laufstil zumindest ist Jalen Hurts zwar auch explosiv, aber er ist halt eher so der physische Runner. Aber auch das ist zumindest ein Match, was, glaube ich, ähnlich wie auch bei Derrick Henry halt dazu beitragen könnte, dass diese Karriere noch mal so richtig, ja, wie sagt man, lebensverlängernde Maßnahmen bekommt. Weil bei Saquon müssen wir nicht groß drüber reden. Das ist vielleicht der talentierteste Running Back der letzten 10 Jahre, vielleicht mit McCaffrey zusammen von den Anlagen her. Aber der war halt bei den Giants auch teilweise in wirklich miesen Umständen. Also am Anfang war die O-Line schlecht, dann gab es keine Playmaker mehr. Dann hatten sie meistens Daniel Jones als Quarterback. Die Teams haben die Box gestackt, teilweise in dieser einen guten Saison unter Brian Daboll. Ich glaube, es war dann die vorletzte. Wo halt alles über Saquon ging, wo er die komplette Last tragen musste, dieser Offense. Und bei den Eagles wird er jetzt halt genau das alles haben. Also ich glaube, auch ohne Jason Kelce wird diese O-Line immer noch sehr gut sein. Die Receiver sind sehr gut. AJ Brown und Devonta Smith. Der Quarterback ist gut. Also ich glaube, man kann sich schon drauf freuen, halt auch, dass auch einfach als neutraler Beobachter wir einen unfassbar talentierten Spieler jetzt mal in richtig guten Umständen sehen dürfen. Und ich glaube, jeder, der jetzt nicht gerade Cowboys oder Giants-Fan ist, kann sich eigentlich nur wünschen, dass er gesund bleibt, damit er nochmal uns auch richtig was bieten kann auf dem Feld.
Ja, der T hat es ja in seiner Anmoderation angesprochen, also dieser Wechsel zum großen Rivalen von den Giants zu den Eagles. Hat da für mich natürlich auch nochmal bei der Wahl des Old Faces in dem New Place dann eine Rolle gespielt, weil ich finde die Geschichte schon einfach auch spannend. Und ich hau jetzt mal den frühesten Hot Take der nächsten Saison raus. Saquon Barkley hatte letzte Saison 6 Touchdowns. Er wird nächste Saison 6 Touchdowns gegen die Giants machen.
Uhuhui.
Hat er 2 Spiele Zeit.
Ja, macht immer Sinn, die Hot Takes schon im Juni rauszuhauen. Bis September hat sie jeder vergessen.
Ja, aber gerade ist es ja auch wirklich hot.
Ja, gut, ich meine, es ist die Frage.
Frag Konsti in seiner Dachgeschosswohnung.
Ob der Tuschpush da noch aktuell sein wird in der neuen Saison. Ohne Kelce, ohne den Center, der da mit hauptverantwortlich war. Und dann sind sie an der Goal-Line vielleicht doch wieder eher klassisch unterwegs. Plus der Fakt, dass es gegen die Giants geht, könnte dann dazu führen, dass Barkley vielleicht noch mehr Möglichkeiten an der Goal-Line bekommt als ohnehin schon. Also du hattest Christian McCaffrey angesprochen, Michael, klar, der steht über allen, auch gehaltstechnisch, aber Barkley verdient jetzt bei den Eagles im Schnitt 13 Millionen. Das ist relativ viel, gerade für eine Position, die so absolut unterbewertet ist seit Jahren in der NFL und jetzt auch hier wieder das Thema war, okay, wie lange muss Barkley warten, um den Vertrag zu bekommen, der seinem Können tatsächlich ja auch entspricht. Und Howie Roseman hat da so in die Richtung argumentiert, dass sie im Endeffekt da ein Schnäppchen geschlagen haben und zwar 13 Millionen zahlen, aber letztlich für einen so guten und effizienten Spieler relativ wenig dann zahlen mussten. So, und so hat er das argumentiert, dass sie daraus Kapital geschlagen haben und das auf gar keinen Fall überbezahlt ist. Und in der Geschichte der Eagles, das muss man aber natürlich auch dazu sagen, ist er, glaube ich, nach Brian Westbrook und LeSean McCoy so erst der dritte Running Back, der so einen dicken Vertrag bekommt. Schauen wir mal, wie das endet. Miles Sanders, lustigerweise, war ja bei Penn State und war ein Philadelphia Eagles und Saquon Barkley war ursprünglich eher auf dem College auch mal bei Penn State. So schließt sich dann der Kreis. Und mal schauen, ob Barkley seinen Karriereschnitt, was Scrimmage Yards betrifft, von knapp 100 Yards in Philly halten kann. Über 6 Jahre hat er das erreicht und ich bin da auch recht optimistisch, dass das so sein wird. Kommen wir jetzt hatten wir 2 ältere Veteranen Running Backs, kommen wir jetzt zu einem Running Back, der auch nicht mehr der Jüngste ist und der jetzt einen Käsekopf auf hat, Konsti. Was versprichst du dir von deinem Running Back auf dieser Liste?
Genau, ich habe Josh Jacobs gepickt. Da hat es mich eigentlich schon gewundert, dass Michi den nicht genommen hat.
Ich sag dir gleich, warum.
Zu ausrechenbar.
Ich fand die ganze Situation mit den Running Backs in Green Bay, das hatte einfach eine gewisse Würze. Da komme ich aber auch gleich noch dazu. Erstmal zu den Fakten, Josh Jacobs im Vergleich zu den anderen ist er nochmal ein Jahr jünger, also zu Saquon Barkley. Er ist 26, hat für 4 Jahre unterschrieben, 48 Millionen, davon 12,5 garantiert. Er ist jetzt auch nicht der allerbilligste, aber auch noch, sag ich mal, im ganzen Rahmen, so von dem, was man erwartet, auch von der Länge her. Der Vertrag nimmt ihn, bis er 30 ist. Und dann hat Green Bay auch da einen Out. Ansonsten fand ich, war er in den letzten Jahren schon enorm produktiv für mich, dann persönlich. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der ganzen Situation. Früher war ja Aaron Jones der klare Leadback in Green Bay. Den haben sie ja entlassen, weil er keinen Paycut nehmen wollte. Jetzt haben sie mit Josh Jacobs einen, der im ersten Jahr noch ein bisschen billiger ist im Vergleich. Aaron Jones hat jetzt in Minnesota, beim großen Rivalen unterschrieben, verdient dort 7 Millionen. Josh Jacobs im ersten Jahr, sein Cap-Hits sind da 3,5 Millionen. Danach geht's aber relativ steil nach oben mit 11, 14 und 16 Millionen im Cap-Hit. Also das wird dann schon gewaltig mehr. Aber er ist halt auch 3 Jahre jünger und er war in den letzten Jahren der effektivere Runner und vor allem der Runner, der deutlich mehr Carries getragen hat im Vergleich auch zu Jones. In den Jahren, wo beide in der Liga war stets Josh Jacobs derjenige von den beiden, der mehr Carries hatte. Ist für mich deswegen eine ganz spannende Neuverpflichtung, der auch nochmal ein bisschen ein neues Element, also beide, sowohl Jones als auch Jacobs, sind ja physische Runner. Aber ich würde behaupten, dass Josh Jacobs noch mal einen Ticken athletischer, noch einen Ticken schneller ist. Von daher hat mir die Verpflichtung sehr, sehr gut gefallen. Und dazu hast du noch, dass er einfach ein Running Back ist, der auch verletzungstechnisch sehr, sehr unanfällig war bislang. Und ich glaube, genau das erhoffen sich die Packers auch.
Weil du es ansprichst, und das ist ja mal wieder der Elefant hier, der im Raum steht, der Vergleich zu Aaron Jones, wenn man Josh Jacobs als neuen Green Bay Running Back sieht. Jones hat 97 Spiele in seiner NFL-Laufbahn hinter sich, Josh Jacobs 73. Jacobs ist jünger als Aaron Jones, hat aber mehr Touchdowns und mehr Rushing Yards als Aaron Jones. Josh Jacobs hat auch 56, um genau zu sein, mehr Missed Tackles als Jones in seiner Karriere und 163 mehr Yards nach dem ersten Kontakt als Aaron Jones. So, jetzt ist die Frage, wen hättest du denn lieber gesehen bei den Packers? Und die Frage stellt sich, glaube ich, jeder Packers-Fan seit Wochen. Wäre es nicht besser gewesen, Jones zu behalten? Vor allem zu einem Preis, der ja überschaubar ist, wenn man sieht, dass er jetzt bei den Vikings nur 7 Millionen für ein Jahr bekommt.
Ja, gut, das Ding ist, dass er halt wahrscheinlich in Green Bay hätte halt nicht für 7 Millionen unterschrieben, weil er den Paycut halt nicht nehmen wollte. Das ist halt das Ding. Ich bin ehrlich gesagt, ich hätte lieber Aaron Jones gesehen in der Offense weiterhin. Also natürlich hat er weniger Carries in den letzten Jahren gehabt. Das lag aber halt hauptsächlich drin, dass Josh Jacobs in Las Vegas der Nummer 1 Running Back war, ganz klar. Aaron Jones hat halt teilweise Split-Raps mit AJ Dillon gehabt über die letzten Jahre hinweg, war dann auch häufiger mal verletzt. Ich meine, dadurch ist er halt auch nie so dieser Workhorse-Running-Back gewesen und konnte halt auch mit 30, hat eigentlich keinen Leistungsabfall gehabt, weil er weniger Hits einstecken musste, weil er, glaube ich, auch relativ klug war, immer im Hits vermeiden. Aaron Jones, Josh Jacobs hat ein bisschen anderen Laufstil, wo er mehr abkriegt. Allerdings hast du natürlich auch recht, er ist relativ wenig verletzungsanfällig. Dafür allerdings muss ich schon sagen, ich war jetzt nicht ganz so euphorisch bei der Verpflichtung, weil ich es einerseits, du hast es angesprochen, relativ teuer fand. Also er ist knapp hinter Saquon Barkley, was das Jahresgehalt angeht. Ich finde, Saquon Barkley ist, glaube ich, schon nochmal der bessere Running Back von den beiden. Und ich glaube, Aaron Jones war einerseits für den Lockerroom ein super Guy. Also das war auch ein Leader in dieser ja sehr jungen Offense. Also er war der älteste Spieler letztes Jahr in dieser Offense und hat die trotzdem getragen. Und ich mochte ihn halt auch total in dieser Offense, weil er so glidy war. Der ist halt durchgeglidet. Ist ja ein sehr kleiner Running Back, hat aber ein bisschen größer gespielt, als er eigentlich war. Und Jacobs bringt, das hast du schon gesagt, er bringt auf jeden Fall mehr Power mit. Er ist physischer in seinem Running Game. Und wo ich halt drauf hoffe, das konnte man halt bei Las Vegas nicht ganz sehen, bei den Raiders, dass er auch zeigen kann, was er im Passspiel drauf hat. Weil da war Aaron Jones halt top, da war er richtig gut, da hat er auch tiefe Bälle teilweise gefangen. Und ich glaube, Josh Jacobs hat es immer mal wieder angedeutet bei den Raiders, dass er das auch kann. Aber er hat halt einfach extrem wenige Targets bekommen immer. Also das wurde gar nicht so sehr von ihm erwartet, was mich immer ein bisschen überrascht hat. Weil auch als er in die Liga kam, im College, war er ja auch schon ein bisschen so ein ganz guter Passcatcher. Er hat es aber in der Liga nie so richtig zeigen können. Und Matt LaFleur, also der Packers-Coach, der hat Running Backs eigentlich immer viel eingebunden ins Passspiel, gerade Aaron Jones. Und da bin ich schon sehr gespannt, was er so leisten kann. Und was man aber, glaube ich, nicht ganz vergessen darf, die Packers haben in der dritten Runde Marshawn Lloyd gedraftet, auch ein Running Back. Den haben einige Evaluator sogar als besten Running Back in der ganzen Draftklasse auf dem Board gehabt. Der ist auch deswegen gefallen, weil er sehr viel verletzt war im College. Also ich weiß gar nicht, ob Josh Jacobs jetzt das Backfield so klar anführen wird. Ich glaube, er wird es erstmal anführen und dann muss er aber auch zeigen, dass er es halt besser kann als bei den Raiders, weil die letzte Saison bei den Raiders, muss man sagen, war auch nicht gut. Die vorletzte war dafür sehr gut. Er hat auch keine guten Umstände gehabt bei den Raiders. Aber es könnte schon sein, dass wenn er es dann nicht zeigt, dass er schnell in so einen Committee-Approach reinrutscht. Also AJ Dillon ist ja auch immer noch dabei, der dann wahrscheinlich eher so der Short-Yardage, vielleicht doch Goal-Lineback sein wird. Ja, ich bin gespannt. Also es ist eine Verpflichtung, die Potenzial hat, aber auf den ersten Blick war ich noch nicht so euphorisch.
Also ich bin da deutlich optimistischer, Michi, aber ich verstehe es auch natürlich, dass du als Fan da den gesunden Pessimismus an den Tag legen musst.
Manche ja, das ist immer der Unterschied zwischen Michael und Grille. Ne? Der eine ist immer der
genau, ja, ganz genau. Wenn man die beiden noch länger kennt, das ist wirklich der Unterschied. Ansonsten sind sie exakt gleich. Also diese letzte Saison von Josh Jacobs, ja, die war jetzt nicht überragend, aber die davor war, fand ich halt wirklich überragend. Und die Raiders sind bei mir immer so ein Team, was wirklich unter dem Radar fliegt, weil sie in der Division eben nicht die Nummer eins sind und irgendwie gibt mir so Las Vegas auch, also gibt mir nicht so viel, schaue ich nicht so gern, kommt auch irgendwie nicht so oft dran. Auch in der Red Zone, finde ich, sieht man jetzt die Raiders nicht, oder da finde ich andere Teams immer präsenter. Aber dass er da einfach der Rushing Leader war, dass er da fast 5 Yards, also an die 5 Yards im Schnitt rausholt pro Lauf, das ist schon krass. Und ich, ja, also ich glaube eben, dass Green Bay da deutlich bessere Umstände schaffen kann und ihn da auch im Passspiel, du hast es gesagt, deutlich besser einbinden kann. Er hat jetzt auch auf Quarterback einfach deutlich mehr Talent und ich würde mal sagen, hatte er bei den Raiders so auch noch nicht. Also ich glaube, ich bin jetzt natürlich bei all unseren 3 Running Backs optimistisch und bei irgendeinem wird es dann schief gehen, garantiert, weil nur Optimismus und Naivität bringt's auch nicht. Aber ich finde schon, dass sich die Packers da echt verstärkt haben und Jones nicht so lange hinterher trauern sollten.
Fazit für alle Fantasy-Football-Freunde: Drafted Marshawn Lloyd später und nicht Josh Jacobs früh. Würde ich jetzt mal aus meiner Sicht so. Also ich würde es so machen.
Also Running Backs bei den Packers war ja immer für Fantasy in den letzten Jahren verheerend eigentlich. Aaron Jones war ja auch dann, jedes dritte Spiel war dann überragend und dann waren wieder 2 Grotten schlecht.
Aber Grille wird es jetzt auch wieder anders ausdrücken als du. Der wird Aaron Jones feiern für die paar Highlights, die er hatte. Da hat er die Fantasy-Spieltage nämlich gerettet. So schaut es nämlich aus. Weißt du, so kann man es
sagen. Wenn er dann auf der Bank hatte.
Ja, genau. Der Gegner hat ihn auf der Bank, deswegen hast du gewonnen. Gut, kommen wir nach den Running Backs zu einer anderen Fantasy-relevanten Positionsgruppe, und zwar den Receivern. Michael, schauen wir nach Cleveland und eine interessante Statistik, die ich da gefunden habe. Man geht ja davon aus, nach so wie der Receiver-Room in Cleveland jetzt aussieht, auf den du sicher gleich eingehen wirst, dass die alle sehr viel Geld kosten müssten. Aktuell ist es aber so, selbst nachdem der Spieler, über den du gleich sprichst, seinen Vertrag verlängert hat, nachdem der Trade vollzogen wurde, sind die Browns Receiver, also dieser komplette Receiver-Raum, gehört nicht zu den teuersten Top 10 der NFL. Also da steht auf Platz 1 die 49ers. Dann die Seahawks, dann die Cowboys, die Dolphins und dann schon die Chicago Bears. Wenn man sich die Teams ausschaut, kann man relativ schnell sich zusammenreimen, warum die so teuer sind. Aber Cleveland kommt noch relativ günstig weg. A, wird es vermutlich nicht lange so bleiben, aber 2024 wird es so sein. Über welchen Spieler möchtest du denn genau sprechen, Michael?
Ja, also ich finde, es gab einige interessante Receiver, über die ich nachgedacht habe, was dieser Free Agent und auch Trademarkt hergegeben haben. Ich glaube, zu einem anderen kommen wir auch später noch bei Tommy, über den ich auch nachgedacht habe. Über Keenan Allen kann man sich bestimmt auch unterhalten, aber ich bin jetzt auf einen etwas kleineren Namen vielleicht gegangen, und zwar auf Jerry Jeudy, also von den Broncos zu den Browns getradet wurde. Und zwar habe ich mir ihn rausgesucht, weil ich da am gespanntesten bin, was da noch rauskommt. Bei einem Keenan Allen, glaube ich, oder bei auch deinem Kandidaten, Tommy, da wissen wir vielleicht schon mal grob, was die leisten können. Und bei Jerry Jeudy glaube ich, dass der bis jetzt ein bisschen underperformed hat in seiner Karriere und dass die Luftveränderung richtig gut für ihn sein könnte, weil ich glaube, der war in Denver ein Stück weit auch gefangen. Die Offenses, in denen der gespielt hat, die waren eigentlich fast durchgehend dysfunktional, kann man sagen. Also mal ein schlechter Quarterback, mal ein schlechter Playcaller, meistens sogar beides. Und jetzt kriegt er halt einen sehr, sehr guten Playcaller mit Kevin Stefanski. Der hat schon die Karriere von Amari Cooper wiederbelebt. Das ist ja auch ein bisschen so die ja, die Parallele, Amari Cooper kam auch für einen sehr günstigen Trade damals aus Dallas. Das Gleiche war jetzt auch, ich glaube, ein Viert- und ein Fünftrunden-Pick oder so haben die Broncos gezahlt für Jerry Jeudy, haben die Browns gezahlt für Jerry Jeudy. An die Broncos, so rum ist es richtig. Jerry Jeudy ist, finde ich, ein bisschen ähnlicher Spielertyp von den Anlagen her wie Amari Cooper. Der kommt auch übers Route Running. Ich mag beide Spieler total gern. Also Amari Cooper, weiß jeder, bin ich riesiger Fan von. Ich mag auch Elijah Moore, Daddy, den sie letztes Jahr geholt haben. Das kann, glaube ich, ein richtig interessantes Receiving Core werden. Dass es nicht das allerteuerste ist, liegt einfach, glaube ich, auch daran, dass kein so richtiger Top-Verdiener da drin ist. Also auch Amari Cooper kriegt zwar gut Geld, aber ist jetzt auch nicht unter den absoluten Top-Receivern.
Naja, also bei Cooper ist es so, der geht jetzt, glaube ich, ins fünfte Jahr seines 100-Millionen-Dollar-Vertrags, den er nach diesem Trade aus Dallas unterschrieben hatte. Und da, weil ich eben vorhin gesagt hatte, 2024 haben wir wahrscheinlich jetzt einen billigen Receiver-Room, aber das könnte halt völlig eskalieren 2025, beziehungsweise könnte es diesen Raum halt sprengen, weil ein, zwei Spieler gar nicht mehr da sind. Also Jeudy hatte verlängert direkt nach dem Trade 3 Jahre für 52,5 Millionen und Amari Cooper pokert aktuell, ähnliche Situation wie bei Brandon Ayuk, wobei bei Ayuk sieht es, glaube ich, jetzt mittlerweile noch schlechter aus, aber Cooper möchte natürlich ähnlich gutes Gehalt und gutes Geld bekommen wie der ebenfalls 30-jährige Calvin Ridley, der nur 6 Monate jünger ist als Amari Cooper und weitaus weniger Produktion in der NFL vorzuweisen hat. Natürlich auch durch seine Sperre über einen gewissen Zeitraum. Aber der hat für 4 Jahre 92 Millionen bei den Tennessee Titans unterschrieben.
Was auch völlig irrsinnig ist.
Ja, natürlich, aber der Agent von Herrn Cooper sagt natürlich, ja, Leute, also absolut, jetzt schon mal die Statistiken
von
Amari.
Und ich meine, der Justin Jefferson-Vertrag bewegt natürlich die Nadel auch eher noch in die andere Richtung.
Richtig.
Aber klar, rein sportlich gesehen finde ich es total interessant. Auch Elijah Moore, auch ein Spieler, der teilweise underperformed hat in seiner Karriere. Aber alle drei haben wahnsinniges Talent im Roadrunning. Und ich glaube, Deshaun Watson braucht auch diese guten Receiver, wie er es zu seinen besten Zeiten hatte in Houston mit DeAndre Hopkins damals. Ich finde generell dieses Browns-Team einfach sehr, sehr spannend. Und auch wenn man es Deshaun Watson als Typ natürlich überhaupt nicht wünscht, aber wenn der wieder an sein früheres Level anknüpft, dann sind die für mich ein echter Contender mit dieser Defense und halt auch mit Jerry Jeudy, glaube ich.
Also du hast vorhin das auch so angesprochen mit den vielleicht besten OC oder jetzt hat er endlich mal einen guten OC und dann hast du aber gesagt, er hatte ja auch nicht wirklich einen guten Quarterback und hast dann aber gestockt und jetzt ist er schon Watson angesprochen und ich finde, da müssen wir jetzt auch nochmal einfach drüber reden. Also ich sehe einfach nicht, dass der, also ich würde es natürlich jedem Browns-Fan wünschen und auch Jerry Jeudy, weil ich den auch mag und damals auch diesen Draft so ein bisschen verfolgt habe und mir dachte, oder gespannt war, wo der landet und es dann ein bisschen schade fand, wie er da jetzt einfach bei den Broncos eingesetzt wurde oder dass es einfach nicht so geklickt hat. Aber ich sehe einfach nicht, dass der Sean Watson jetzt plötzlich wieder Bäume ausreißen wird und wieder der Alte vor dieser ganzen abscheulichen Geschichte war. Also sehe ich nicht und ich glaube auch nicht, dass es jetzt hier dann auf dem Feld richtig gut aussehen wird. Auf dem Papier sieht dieser Receiver-Room richtig, richtig gut aus. Und auch die Zahlen passen da, weil die Browns machen es immer sehr, sehr clever und holen die Leute wirklich günstig und holen sie im richtigen Zeitpunkt. Klar, irgendwann wird es ihnen vielleicht dann auf die Füße fallen, wenn dann jeder seinen Vertrag dann unterschreiben will. Aber irgendwie passt für mich bei den Browns sehr, sehr viel, aber halt einfach die wichtigste Position nicht. Und da haben sie sich aus meiner Sicht über Jahre hinweg ins Abseits geschossen damals mit dieser Entscheidung.
Klar, darauf kommt es ja natürlich an am Ende. Es ist halt auch immer, bei ihm war natürlich auch das Thema, dass er jetzt seit er bei den Browns ist, immer wieder verletzt war. Ich glaube, wenn er fit ist, habe ich will nicht sagen Hoffnung, weil eigentlich wünsche ich es ihm nicht, aber ich bin da noch ein bisschen optimistischer, glaube ich, dass er da wieder anknüpfen kann. Weil er hat schon ein bisschen aufsteigende Tendenz letztes Jahr gezeigt, dann kam halt wieder die Verletzung dazwischen. Ich glaube, wenn er jetzt ein gutes Receiving Core noch dazu hat, vielleicht kommt Nick Chubb wieder zurück. Man weiß es nicht genau.
Oh, aber das ist ja schon
sehr, sehr schwer.
Aber Jerome Ford haben sie ja auch noch.
War auch nicht schlecht, aber Nick Chubb wäre natürlich noch mal großes Asset. Aber klar, du hast natürlich komplett recht. Es wird auch Jerry Judys Production wird von Deshaun Watson abhängen, ganz klar.
Ich glaube aber selbst nicht mehr auf seinem Top-Level sich befindender Deshaun Watson, so sehr man ihn auch nicht mögen mag, ist nochmal ein deutliches Upgrade zu dem, was er bei den Broncos so hatte. Also das, was Russell Wilson da ja im letzten Jahr gezeigt hat, war ja gar nichts. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weil, wie ihr fand auch ich, Jerry Jeudy, als er rausgekommen ist, total gut und hätte ihn auch gerne, wie so oft bei meinem Team gehabt. Da wäre auch, bei den Patriots wäre auch sofort der Nummer 1 Receiver. Aber gut. Andere Sache, er muss jetzt halt, also meiner Meinung nach hat er in dem Jahr jetzt richtig was zu beweisen. Ich meine, der Wide Receiver Room ist cool, aber es ist jetzt auch, sag ich mal, einfach nicht einer der allerstärksten in der Liga, so, wo er sich gegen durchsetzen muss oder wo er jetzt massiv um Targets kämpfen muss. Von daher habe ich schon auch die Hoffnung, dass er da ordentlich eingesetzt wird und ordentlich seine Optionen und Möglichkeiten bekommen wird. Und dann hoffe ich, dass er jetzt zumindest mal die 1000-Yard-Marke knacken kann, weil von dem Talent, das er einfach hat als Roadrunner, er hat ja aber auch den Speed. Also da ist nochmal so ein bisschen, er ist ja einfach, würde ich behaupten, jetzt von den dreien doch der Schnellste. Da hoffe ich einfach, dass er das jetzt mal endlich zeigen kann und habe eigentlich auch eine ganz gute Hoffnung, dass es endlich zeigen wird.
Ja, er war ja vor ein paar Jahren, glaube ich, Pick Nummer 15 im Draft und das war auch keine Überraschung, dass er Nummer 15 gedraftet wurde. Also das Pedigree, das du ansprichst aus dem College bei Alabama.
Das war die Frage eher, oder CeeDee Lamb, glaube ich, damals.
Genau.
Ich glaube, Henry Rux ging da noch ein bisschen davor sogar. Das, ja gut, ist nicht ganz so wieder, toll
wieder,
geendet.
Wieder ein Raiders-Thema, aber ja. Ging auch
vorher aus der Liga,
ja. Ja. Aber ich glaube, Jeudy oder Lamb war eigentlich so im Vorhinein so die Diskussion damals, wer ist der beste Receiver dieser Klasse. Und ich glaube, die Tendenzen gingen damals sogar eher zu Jeudy. Der eine kam halt in sehr gute Umstände und der andere kam in miese Umstände. Man weiß immer nicht, wie es sonst gelaufen wäre. Aber deswegen glaube ich trotzdem immer noch, dass Jerry Jeudy Potenzial hat.
Und wir haben, glaube ich, in der letzten Folge ja auch über CeeDee Lamb und die Receiver-Verträge gesprochen und festgestellt, dass CeeDee Lamb und Justin Jefferson statistisch gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ganz im Gegenteil. Kennt ihr das, wenn man sowas sagt und in dem Moment merkt man, dass es Quatsch war? Also man kann kein Schnäppchen schlagen, sondern ein Schnippchen. Ein Schnäppchen gemacht haben, glaube ich, die Houston Texans, die unseren nächsten Kandidaten sich ergaunert haben von den Buffalo Bills, und zwar für einen Zweitrunden-Pick, den mussten sie hergeben und haben aber dafür noch einen Sechstrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick bekommen von den Buffalo Bills. Um wen handelt es sich hier, Thomas?
Ganz wilder Preis, ich habe es auch nochmal nachgelesen und war auch, nochmal überrascht davon. Es handelt sich natürlich um Stephon Diggs, einer der besten Receiver über Jahre hinweg. Hat natürlich, wir haben jetzt vorhin über Receiver gesprochen, die in ihren Umständen Probleme hatten. Aber wenn du deine Karriere über von Kirk Cousins und Josh Allen Pässe fängst, ist es natürlich ein ganz anderes Level. Und jetzt freue ich mich einfach extrem für ihn und glaube auch da wieder, ich verwende das Wort erneut, Karriereboost, und hoffe dann einfach, dass es während der Saison dann aufgeht, dass ihm das einfach nochmal einen Schub gibt. Und dieses Thema mit, ist er jetzt alt, ist er zu alt, ist er washed, dass er das widerlegt, weil auch so beim Thema Route Running und was der für unfassbar gute Hände hat. Also bin schon immer großer Bewunderer von Stephon Diggs gewesen. Er hat ja damals auch, glaube ich, den Miracle-Ball gefangen gegen die Saints, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also auch, ich glaube, das war der Moment, wo ich mich in Stephon Diggs verliebt habe als Falcons-Fan. Und jetzt einfach, bin ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, auf diesen Texans-Hype-Train aufgesprungen, auf dem jetzt alle sind. Aber so mit Tank Dell, der hoffentlich zurückkommt nach seinem Schienbeinbruch, Nico Collins, dann als dritten Receiver jetzt da Stephon Diggs reinzuwerfen. Dazu Joe Mixon, Damon Pierce im Backfield und dann hast du eben noch CJ Stroud, bei dem ich einfach nur lineares Wachstum sehe, was Talent und seine Möglichkeiten angeht. Also ich glaube, so die erste Rookie-Wall hat er in der Saison schon gehabt, aber sich dann da eben auch wieder rausgearbeitet und mich komplett umgehauen und ich glaube auch so die ganze NFL ein bisschen überrascht, wie gut das da einfach funktioniert bei den Texans direkt. Jetzt die Verpflichtung von Stephon Diggs ist für mich der logische All-In-Move, wenn du jetzt sagst, wir haben den Quarterback auf dem Rookie-Vertrag, jetzt musst du investieren, jetzt musst du es reißen. Sie waren in den Playoffs, sie waren nah dran, haben geschnuppert und jetzt ist das für mich auch der Schritt, den sie machen mussten. Und ja, der Preis Es ist verschmerzbar für so einen guten Spieler. Und ich kann mir auch da einfach wunderbar schon ausmalen, wie das funktionieren wird.
Da bin ich voll bei dir. Ich meine,
Hättest du gern bei den Patriots gesehen, vermutlich.
Wäre auch da Nummer eins.
Ich sag immer noch, jeden Receiver, den es irgendwo in der Liga gibt, gib her, weil das...
Ich war mal Torwart übrigens.
Auch du würdest vermutlich in diesem Receiver rum Platz finden. Zurück zu den Texans, finde ich eine super Verpflichtung. Dix hat bei Buffalo schon gezeigt, dass er einem jungen Quarterback auch einfach wirklich helfen kann, dass er dem auch mal vielleicht einen schlechteren Wurf, den auch Stroud haben wird, auch noch in seinem zweiten Jahr, dass er auch solche Bälle noch fangen kann und dadurch einfach Sicherheit dem Quarterback spenden kann. Da glaube ich, ist das einfach eine tolle Unterstützung zu den beiden anderen, ja auch noch sehr jungen, also Nico Collins und Tank Dell sind ja beide noch, was, 23, glaube ich. 22, 23, so in dem Dreh.
Ich glaube, Nico Collins ist ein bisschen älter.
Bin mir gerade nicht sicher, aber die sind ja beide noch relativ jung, beide auch noch.
25 ist Nico Collins.
Was, 25 ist er. Entschuldigung. Aber es sind trotzdem noch relativ jung, jetzt auch noch nicht ewig dabei beide. Da ist einfach noch so ein erfahrener Wide Receiver, der so ein bisschen auch, der alles schon in den Playoffs erlebt hat, der auch Auf und Ups in der Regular Season schon erlebt hat, einfach als Präsenz im Lockerroom wahnsinnig gut. Und ich glaube, klar, es gibt diese Character Concerns bei Dix hin und wieder, aber in der Umgebung, in der er da ist, mit Stroud auch noch, der ja für sein doch sehr junges Alter dann doch auch sehr erfahren gewirkt hat schon in manchen Situationen, finde ich das eine super Verpflichtung. Der kann das Feld erweitern und eben auch mal den ein oder anderen Fehler vom Quarterback ausmerzen.
Also ich glaube, es ist...
Ja, bitte.
Es ist genau das, was du sagst, Konsti. Ich finde auch die Zusammenstellung von diesem Receiver-Room ist das, was es, finde ich, für mich besonders interessant macht, auch von den Receiver-Typen her, weil es sich, glaube ich, ganz gut ergänzen. Ich habe gerade gesagt, Cooper und Judy sind ein bisschen ähnliche Spielertypen. Die Texans haben halt drei unterschiedliche Receiver-Typen jetzt. Also Nico Collins ist so der große, physische, vertikale Ex-Receiver, den es ja auch nicht mehr so häufig gibt mittlerweile. Und jetzt ist Stephon Diggs halt dieser wahnsinnige Route-Runner, der Gegner manipulieren kann, der es einem Quarterback einfach macht immer und der die von dir angesprochene Erfahrung mitbringt. Und dann halt Tank Dell, wenn er jetzt von dieser, muss man ja sagen, sehr schweren Verletzung gut zurückkommt, wenn er fit ist, dann ist das vielleicht die beste Nummer 3 der Liga. Vielleicht Romo Dunsey, wissen wir jetzt noch nicht genau, was der bringt bei den Bears. Aber mit der Explosivität, die er angedeutet hat, mit diesem Run after the Catch, dieses kleine Schlingelige, also da hast du ja eigentlich jeden Receiver-Typen drin. Also
du bist aber heute ganz schön schlingelig. Ja. Geiles Adjektiv. Gibt's das? Wenn nicht, dann gibt's es ab jetzt.
Okay? Ich guck gleich im Duden. Ja, bitte. Ich meine, er schlingelt sich halt so rum, oder?
Ja, ja. Und schlängelt ja auch. Schlängelig.
Ja. Wird sogar besser passen, stimmt.
Das erinnert mich von der Zusammensetzung her so ein bisschen an den Bengals Receiver Room vor ein paar Jahren, die auch mit dem damals noch sehr, sehr jungen Chase, Higgins und Tyler Boyd, der dann im Slot gespielt hat, relativ viel, da einfach eine wahnsinnige Breite und auch eine wahnsinnige Sicherheit für Burrow damals geboten haben. Klar, die sind jetzt alle ein bisschen älter, Boyd ist, glaube ich, jetzt auch weg. Bei Higgins ist ja immer noch die Frage, bleibt er oder geht er? Aber damals war das für Burrow auch einfach ein wahnsinnig stabiles Brett, um seine Karriere Stück für Stück immer weiter aufbauen zu können und auf sein Talent aufbauen zu können. Und ich glaube, genau die Hoffnung besteht bei den Texans auch, dass das Gleiche dort passiert.
Zumal sie ja noch Bobby Slowik auch haben, weiterhin als Playcaller. Letztes Jahr herausragender Job als OC. Also da hat CJ Stroud richtig was zum Arbeiten, glaube ich. Also das ist ein super Fit.
Ich glaube, bei den Texans war ja letztes Jahr schon und auch generell dann, selbst nach dieser guten Saison, war immer so ein bisschen die Frage, okay, den Alpha-Receiver haben wir zwar theoretisch, wie du schon sagst, Michael, der Ex-Receiver mit Nico Collins, aber trotzdem jemand, auf den sich die Defense so fokussieren muss und der auch Double-Teams schlagen kann. Und wenn man die Vergangenheit von Stephon Diggs sich ansieht, seit 2020, also 4 Jahre mit den Bills, in den 4 Jahren hat er 445 Catches gehabt. Selbst letztes Jahr hat er 107 gehabt und das war ja so in der Nachbetrachtung oder auch der subjektive Eindruck, also meiner zumindest, naja, Stephon Diggs hat jetzt kein so sensationelles Jahr, wie man das von ihm gewohnt ist in Buffalo. Trotzdem fast 1200 Yards, trotzdem 8 Touchdowns. Also wenn man, wie Thomas sagt, diese lineare Entwicklung bei Stroud, wenn man davon ausgeht, dann kann man auch davon ausgehen, dass Bobby Slowik kein schlechterer Playcaller sein wird und dass der Weg dann nur nach oben geht, oder?
Und das ist ja genau das, Das ist ja genau das, was sie noch abhebt von den beiden anderen. Also Tank Dell hatte diese herausragenden Spiele, ist aber teilweise auch noch abgetaucht in seiner Rookie-Saison. Nico Collins war auch bis letzte Saison sehr up and down immer. Und Stefan Diggs ist halt die Konstanz in Person eigentlich. Selbst, wie du sagst, in so einem Down-Year produziert er einfach noch. Und ich glaube, das wird für CJ Stroud nochmal diese Option zu haben, einen richtigen Boost geben.
Ich glaube, viel mit diesem Down-Year, wie du es genannt hast, hing auch wirklich so mit diesem ganzen Stimmungsthema zusammen. Und hier, was auf Twitter geschrieben oder irgendwie in der Instagram-Story und die Stimmung mit, man kackt sich dann an der Seitenlinie an und macht es dann alles vor den Kameras. Die Zahlen haben aber trotzdem noch weitestgehend gestimmt, aber er passt aus meiner Sicht jetzt eben so perfekt in diese Kategorie New Plays. Da wird er aufblühen und deswegen war das für mich hier die ganz logische Entscheidung.
Gut. Er wird aufblühen. Meine Güte, sind wir heute optimistisch bei allen Spielern. Kommen wir zum letzten Kandidaten auf unserer Liste und endlich reden wir über einen Verteidiger. Verteidiger sind auch Menschen, Konsti. Das war, glaube ich, so der größte Splash eigentlich und war auch für die Giants-Fans so ein bisschen eine Wiedergutmachung für die Tatsache, dass sie eben Saquon Barkley verloren haben. Jetzt haben sie aber einen Superstar, einen potenziellen Superstar für ihre Defense bekommen. Wer ist das? Und warum? Freust du dich drauf?
Genau, ich habe ja in allen meinen Podcast-Auftritten, glaube ich, bislang die Giants durch den Dreck gezogen. Da dachte ich mir, ich muss auch einmal was Positives über die Giants sagen, vor allem jetzt, wo sie nach Deutschland kommen. Genau, ich habe mir Brian Burns ausgesucht, der per Trade aus Carolina nach New York kam. Im Endeffekt hat die Giants einen Zweitrunden-Pick jetzt im kürzlich vergangenen Draft plus einen Pick-Swap in der 5. Runde gekostet, also auch jetzt nicht die Welt. Dann aber der Vertrag und der hat richtig gekostet. 5 Jahre, 141 Millionen, davon 87,5 garantiert. Er ist, wenn ich over the cap glauben darf, der drittbestbezahlte Edge-Verteidiger in der Liga jetzt durch diesen Vertrag. Nur hinter Nick Bosa und dem vorhin schon angesprochenen Josh Allen von den Jaguars. Das ist schon ein Brett. Also er bekommt zum Beispiel auch mehr als TJ Watt. Das ist schon ordentlich groß. Dafür, dass er auch nur bislang 46 Sacks in seiner Karriere erzielt hat, ist das schon eine ganze Menge, was er da bezahlt bekommt. Aber, und jetzt komme ich so ein bisschen zu dem, was mich da hoffnungsvoll werden lässt, und das ist einfach die Situation, in der er geworfen wird. Das ist Wahnsinn, was die Giants jetzt da in ihrer Defensive Front haben mit Sexy Dexy Dexter Lawrence, der ja seit Jahren produziert, egal wie gut oder schlecht das Team um ihn rum ist. Dazu hast du noch mit Kevin Thibodeau, dem Erstrundenpick aus 2022, noch einen echt jungen, talentierten oder mega talentierten Spieler, würde ich sogar sagen. Und da wirst du jetzt für die andere Seite, also Dexter Lawrence spielt ja in der Mitte, dann hast du auf den Seiten Thibodeau und Brian Burns. Die sind auch alle jetzt eine ganze Weile unter Vertrag. Dexter Lawrence ist noch bis 2027 da. Kevin Thibodeau ist noch bis einschließlich 25 da. Dann kommt noch die Rookie-Option rein. Also bis einschließlich, das ist auch 26, ist der auch noch gebunden. Das ist schon eine wirklich, wirklich gute Situation, wo alle drei sich gegenseitig Matchups erleichtern und Matchups möglich machen. Und das wird gegnerischen Defensive Coordinatoren und natürlich auch den Quarterbacks schon das Fürchten lernen. Ich glaube, vor allem weil die Aufmerksamkeit eben auch auf den anderen beiden liegen muss, wird Burns da schon ordentlich nochmal mehr Möglichkeiten mit seinem Speed und seiner Kraft. Das ist eine ganz gute Kombo, die der da zeigen kann. Wird er schon ordentlich oft im Backfield landen bei irgendeinem Quarterback.
Ja, also finde ich sehr, sehr gut, Konsti, dass du ihn ausgewählt hast, weil ich glaube, ich hatte ihn in unserer Folge vor der Free Agency als einen meiner Top-Free Agents, dass ich mir den damals rausgesucht hatte. Ist aus meiner Sicht, auch wenn er die Produktion jetzt nicht so aufweisen kann, aber es ist einer der besten Edge-Rusher der NFL. Seine Qualitäten als Pass-Rusher, die konnte er halt auch deswegen nicht so oft zeigen, weil sein Team halt oft zurücklag und die Gegner dann wenig gepasst haben. Er hat einfach relativ wenig Pass-Rush-Snaps auch in solchen klaren Pass-Situationen. Ich fand auch diesen Trade-Preis eigentlich relativ niedrig mit einem Zweitrunden-Pick und einem Fünf-Runden-Pick, wenn man bedenkt, dass die Rams ja 2022 anscheinend noch 2 First-Rounder für ihn geboten hatten. Ich finde, das ist ein super Move von den Giants. Die waren letztes Jahr trotz Thibodeau und Sexy Dexy Platz 30 in Pressures generiert. Also die haben dringend noch einen Pass-Rusher gebraucht. Und Burns zusammen mit Thibodeau, dann noch Lawrence in der Mitte. Also ich finde, das ist ja, das kann ein sehr, sehr starker Pass-Rush werden. Und generell finde ich eigentlich, weiß ich, wie es ihr seht, ich finde so, das ist eigentlich eine sneaky good Off-Season, die die Giants da hingelegt haben, so under the radar. Ich finde das gar nicht so schlecht, was die gemacht haben. Die Frage ist halt, ja, bringt so viel, wenn die Quarterback-Frage weiterhin ungeklärt ist?
Ja, das war ja wirklich die ganz große Frage mit Daniel Jones und dem Vertrag und weitermachen und diesen Drew Lock-Geschichten und dass er ja da auch für den Startplatz konkurriert. Ich weiß nicht, ich sehe die Giants da auch positiv. Ich sehe heute eh alles positiv. Ich weiß nicht, ob es an dem Tag, an dem Wetter oder an euch liegt, dass ich eure Gesichter sehe. Aber es ist einfach, ja, da mit diesem Malik Nabers hast du in der Offense nochmal so eine richtig, richtig starke Waffe, die da im Draft zu dir gefallen ist. Oder was heißt gefallen? Sie haben ihn ja hochgepickt, aber einfach den bekommen an der Stelle, ich glaube, da hätten ihn auch sehr, sehr viele andere Teams genommen, gerne genommen. Und ja, also diese Defense mit Brian Burns, so auch wie ihr das jetzt argumentiert habt, und ich habe dann eben nochmal an meinen Hot Take gedacht mit diesen 6 Touchdowns von Saquon Barkley. ich will ihn nicht zurücknehmen, aber jetzt bin ich da zumindest ein bisschen pessimistisch. Also diese Defense Front, das ist schon wirklich angsteinflößend. Gut, aber auch wirklich teuer. Aber vor allem gut.
Sag doch einfach mal, Brian Burns macht 6 Touchdowns gegen die Eagles. Das ist ein Hot Take.
Das ist auch mir zu hot.
In einem
das ist aber selbst Konsti in der Dachgeschosswohnung zu hot.
Da kann dann auch ich nicht mehr mitgehen, auch wenn ich jetzt, glaube ich, inzwischen endgültig zerschmolzen bin. Hier oben.
Ja, also die D-Line der Giants, da haben wir jetzt ausführlich gesprochen, was noch zu erwähnen wäre, dass die alle sehr jung sind. Also Dexter Lawrence 26, Thibodeau 23, Burns 25. Also da geht noch was. Sollte man diese Line zusammenhalten können und sollte der neue Koordinator Shane Bowen da das Optimale rausholen bei den Giants und die Offense, ja, haben wir auch schon besprochen an dieser Stelle. Wenn Daniel Jones einigermaßen funktioniert, dann sieht das alles ganz gut aus. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem, das dann 2025 angegangen werden muss. Und bei den Panthers vielleicht noch, weil da kommt Burns ja her. Die haben, glaube ich, nicht das Beste, das Optimale rausgeholt, was seinen Trade-Wert betrifft. Da hätten sie im Jahr davor, wie Michael gesagt hat, deutlich mehr rausholen können, vermutlich. Es sind ja einige Quellen, die das so bestätigen, das Angebot der Rams. Jetzt ist es, wie es ist. Der Spieler wollte weg und dieses Theater hat sich über 2 Off-Seasons im Endeffekt hingezogen. Und mal sehen, was uns das Panthers-Team 2024 geben wird. Unter anderem auf die Panthers und alle anderen Teams in der NFL kommen wir in den nächsten 4 Folgen weiterhin im 14-Tage-Rhythmus. Hört da rein, folgt uns, abonniert uns, ihr wisst Bescheid. Das sind dann die Division-Previews. Da schauen wir dann wahrscheinlich, wie aus dem letzten Jahr gewohnt, speziell auf einige X-Faktoren in den jeweiligen Teams. Und es wird und bleibt spannend. Falls ihr in der heutigen Folge etwas vermisst habt, zum Beispiel die Thematik Russell Wilson, Justin Fields, das sind ja auch alte Gesichter in neuen Plätzen und neuen Teams. Kirk Cousins, da hat Thomas ja sich auch schon dazu geäußert in einer der letzten Folgen. Das war so direkt nach der Free Agency und vor dem Draft. Keenan Allen haben wir auch an dieser Stelle schon besprochen. Hört da gerne in unsere Folgen, zum Beispiel Nummer 87 und 88 rein, um die Free Agency herum. Einmal auch direkt vor dem Draft mit Adrian Franke. Das könnt ihr gerne nachholen. Es hat an Aktualität eigentlich wenig verloren. Und das Thema Brandon Ayuk. Wir nehmen, wie gesagt, am Dienstag auf. Also sollte der bis zur Veröffentlichung dieser Folge nicht mehr ein San Francisco 49er sein, würde es mich persönlich nicht überraschen. Aber auch da gab es in den letzten Tagen einige Videos und auch eine Aussage von ihm, die wollen mich hier nicht mehr. Dann seht es uns nach.
Aber die Frage ist, hat er schon alle seine 49ers-Bilder von Instagram gelöscht? Das ist doch der einzige.
Das ist doch die entscheidende Frage.
Ja. Der ultimative Beweis. Ja.
Ich glaube, die ganzen St. Pauli-Spieler sind alle Fabian Hürzeler entfolgt, bevor er gesagt hat, dass er jetzt dann weg ist. Also eigentlich ist es safe, wenn sowas passiert, dass es dann durch ist, das Thema hat sich erledigt.
Naja. Aber bei Kyler Murray war es doch auch mal so, oder?
Ja, und dann war es doch nicht so. Haben sich doch geeinigt.
Komisch.
Also schaut auf Instagram, da erfahrt ihr alles. Braucht ihr den Podcast nicht. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Liegt euch was auf dem Herzen, Jungs? Bitte per Handmeldung.
Nee, eigentlich, wenn wir jetzt heute den Tag der Zuckerwatte ausgerufen haben, ich hatte da übrigens am Anfang Déjà-vu, weil ich war tatsächlich am Tag der Zuckerwatte in der Folge und habe auch dann erzählt, dass ich jetzt noch losziehe und mir eine Zuckerwatte hole und das würde ich jetzt dann
stimmt, ja, jetzt wo du
tatsächlich sagst, auch wieder machen.
Dabei ist doch gar kein Förderkerwa gerade.
Na, ich finde was.
Kerwa, das Wort Kerwa werden wir demnächst auch nochmal genau definieren.
Da gibt's einen Sonderfolge. Mit Grille dann bestenfalls.
Ja, mit Grille und Konsti und Thomas, alles klar. Wir hören halt dann zu Michael, die Nicht-Franken.
Kriegen wir auch mal hin.
Alles klar. Gut, ich danke euch und wünsche allen weiterhin eine schöne Europameisterschaft, falls sich jemand für Fußball interessiert. Wenn nicht, hört ihr einfach alle unsere Podcasts und holt alles nochmal nach. Kann man nicht oft genug hören. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao. Macht's gut. Ciao.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.